Der Nordsee-Podcast. Mit Bärbel Feening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordsee-Fans, wo auch immer ihr mir zuhört. Heute lernen wir einen Mann näher kennen, der bei uns im Norden zu Hause ist, der in Schleswig-Holstein lebt und seit Kindertagen eine ganz tiefe Sehnsucht nach Meer in sich trägt. Arvid Fuchs. Und diese Sehnsucht nach Meer, die ist an der Nordsee entstanden. Wie? Das erzählt er gleich selbst. Arvid Fuchs ist mit seinem Haikutter Dagmar Orn mehrfach um die Welt gesegelt. Er hat viele Superlative hingelegt und im letzten Sommer ist er ganz bewusst bei uns im Norden unterwegs gewesen, hat Halligen und heimische Häfen besucht. Wie es dazu kam, das hat er mir per Zoom erzählt und auch, was er für den bevorstehenden Sommer plant. Denn im Juni will er zur nächsten Expedition starten. Also freut euch auf Arvid Fuchs. Moin, Herr Fuchs, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
Ach, das ist vielleicht eine Woche her. Also ich aber allerdings an der Ostsee, weil dort ja mein Schiff liegt, die Dagmar Orn, die liegt im Flensburger Hafen und insofern bin ich häufig da.
Zwischen den Expeditionen, ist das Wasser da für Sie wichtig oder reicht es Ihnen auch einfach zu Hause zu sein?
Nein, das Wasser ist für mich jeher wichtig gewesen. Also meine Großeltern haben früher auf Sylt gelebt und ich bin als Kind, als Jugendlicher eigentlich immer in den Ferien in Westerland auf Sylt gewesen. Ich habe in der Nordsee schwimmen gelernt und habe dort auch irgendwie so diese Träume entwickelt, übers Meer zu gucken, auf den Horizont zu sehen, wo irgendwo scheinbar Himmel und Wasser zusammenstoßen. Und da wollte ich immer hin, mal gucken, wie es dahinter aussieht. Also für mich ist das so, das Traumland auch gewesen. Also das Meer hat von jeher immer für mich eine ganz große Rolle gespielt.
Und diese Sehnsucht, die war schon seit Kindertagen da, so das zu machen, was Sie jetzt gemacht haben?
Die Sehnsucht war von Kindheit an da. Also ich hatte nun aber auch Familienangehörige, die zur See gefahren sind, also die dann zurückkamen und ich saß da so als Knirps mit leuchtenden Augen und hörte dann dem Seemannsgarn zu, das da gesponnen wurde. Und das war für mich es war für mich auch das große Abenteuer, was es natürlich so nicht war, die Seefahrt. Aber für mich als Junge war das ein großes Abenteuer. Und ich weiß auch, dass wir dann öfter mit meinen Eltern immer so am Sonntagnachmittags Ausflug irgendwie mal nach Büsum gefahren sind, wo dann also immer noch so eine große Kutterflotte damals ja lag und wo ich gesagt habe, Mensch, so ein Schiff möchtest du haben. Und dann hatte ich die Bücher von Gunter Plüschow gelesen, der mit der Feuerland bis nach Südamerika gefahren ist. Und ich habe gesagt, also wenn die Schiffe so weit fahren können, dann ist das genau das Richtige für dich. Ich wollte ja reisen, ich war immer von Neugierde getrieben. Und insofern war das Meer immer für mich auch das Tor zur Welt. Also nicht der einzelne Hafen, sondern insgesamt. Also das war so ein Synonym für Aufbruch, für Erlebniswelt, für Abenteuer, für neue Dinge.
Und nicht irgendwie Angst vor den Naturgewalten, sondern eher Inspiration und hinaus aus Meer.
Angst würde ich nicht sagen, aber Respekt. Und den lernt man ja auch relativ schnell. Also wenn man, selbst wenn man in sicherer Distanz irgendwo so einen Orkan auf Sylt erlebt hat, damals die Sturmflut 62, da war ich auch da oben. Da hat man schon Respekt im höchsten Maße, möchte ich mal sagen. Also diese brachiale Urgewalt, wo man so als Mensch dann wirklich machtlos ist und auch die Sorge damals, dass die Insel vielleicht durchbrechen könnte bei dieser Sturmflut, das war mehr eine Sorge der Erwachsenen, als dass ich das so realisiert hätte. Aber mir wurde schnell klar, also auch wenn man baden ging in der Nordsee oder irgendwas gemacht hat, dass da eben schon eine Urgewalt am Werken war und dass man eigentlich diese respektieren muss und dass man eben auch letztendlich die Spielregeln beherrschen muss.
Nun haben Sie ja Ihre Träume wahrgemacht. Ne? Sie sind der große deutsche Polarforscher. Sie haben seit 44 Jahren, wenn ich richtig gelesen habe, haben Sie Expeditionen gemacht seit 1977. Sie sind der einzige Deutsche, der innerhalb eines Jahres zu Fuß sowohl Nordpol als auch Südpol erreicht hat. Sie haben mit dem Hundeschlitten Grönland durchquert. Und dann kam 2020. Nach all diesen vielen Expeditionen in Arktis und Antarktis war dann die Expedition ging zu den Halligen und zu den heimischen Häfen. Da sind Sie ganz schön ausgebremst worden, oder?
Nein, das wird so wahrgenommen. Also Corona hat da wirklich noch keinen Einfluss drauf gehabt, weil wie wir 2019, da gab es Corona noch nicht, bei uns zurückkamen von einer zweijährigen Arktisreise, also mit Unterbrechung natürlich, aber das Schiff war 2 Jahre weg, haben wir gesagt, wir kommen immer nach Hause und erzählen immer über Klimawandel und dass man das in Grönland sieht und die Auswirkungen im arktischen Raum und das Eis schmilzt. Und dann haben wir gesagt, also oftmals erreicht man die Menschen auch nicht unbedingt, weil Grönland dann scheinbar doch weit weg ist. Aber die haben gesagt, also die reden immer so weit in die Ferne, lass uns doch mal vor der eigenen Haustür gucken. Was passiert denn da? Und wie nehmen die Menschen das dort wahr? Und das war für uns natürlich keine Expeditionsreise in dem Sinne, sondern es war eine Recherchereise. Wir wollten etwas lernen. Wir wollten etwas wissen von den Menschen vor Ort. Und das umfasste natürlich einerseits auch Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut in List beispielsweise, im Naturgewaltenzentrum dort oben, aber eben auch die Nationalparkverwaltung mit den Fischern, mit den Halligbewohnern, kurzum alle Player, die dort irgendwo leben und wohnen. Und zu hören, gibt es, empfindet ihr sowas? Gibt es so etwas wie einen Meeresspiegelanstieg oder sind die Stürme heftiger geworden? Und ganz viele verschiedene Facetten. Wir haben eigentlich recherchiert und haben uns erzählen lassen von den Menschen vor Ort. Und das hat uns nachhaltig beeindruckt. Also mal davon abgesehen, dass es eine wunderschöne Reise gewesen ist, weil der Sommer war ja bilderbuchmäßig. Es war ja wie in der Karibik zum Teil. Und das haben wir sehr genossen und gleichzeitig eben halt Informationen gesammelt.
Das heißt, das war sowieso geplant. Das war jetzt nicht Corona geschuldet.
Nein, diese Reise war von langer Hand geplant. Es sah dann sogar mal so aus, als wenn wir sie nicht würden durchführen können, wegen Corona, was dann plötzlich kam, weil es da ja auch überall Restriktionen gab und darf man auf die Inseln oder nicht und wie das war. Aber im Sommer war es dann entspannt, Gott sei Dank. Und als wir losgefahren sind, wohl durfte man keine großen Veranstaltungen machen, sondern kleine mit Abstandsregeln, wie wir das alles kennen. Aber wir konnten das machen. Und das war eigentlich vorher gar nicht so absehbar, dass das so gelingen würde, aber es war dann möglich.
Was hat Sie am meisten beeindruckt bei der Tour?
Also mich hat persönlich sehr beeindruckt, wir durften mit Genehmigung in die Zone 1 vom Nationalpark zum Beispiel auf Norderoog-Sand. Und da gibt es so ein Brüderpaar auf Pellworm, die als einzige die Genehmigung haben, Norderoog-Sand anzulaufen. Das sind die
Hellmann-Brüder sind das, ne?
Legendäre Leute, mit denen, die uns eingeladen haben und uns dorthin gebracht haben. Und mit denen haben wir dann einmal so eine Wanderung über diesen Norderoog-Sand gemacht. Und das ist, ich sprach dieses Wetter an, wie in der Karibik. Wenn man da stand auf diesem, dann hat man fast den Eindruck gehabt, man ist in Namibia oder sonst irgendwo in der Wüste und blickt von da aus auf den Ozean. Also es war einfach wunderschön. Und dann, aber dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, dieses Ensemble mit den ganzen Inseln, den Halligen, den Senden, das war irgendwie etwas, was uns auch richtig angefasst hat. Das war irgendetwas, was mit uns gemacht hat. Also ich bin da ja auch früher schon gewesen, irgendwie mit Fähren oder wie auch immer dorthin gekommen. Aber so mit dem eigenen Schiff dort vor Anker zu liegen oder auch die Schwierigkeit der Navigation, auch wir haben Grundberührungen gehabt in diesem Wattenmeer, all dieses irgendwie zu handeln und dann wirklich die Liebenswürdigkeit der Menschen. Also das ist auch etwas, was mich tief beeindruckt hat, die Gastfreundschaft, die Liebenswürdigkeit und die Offenheit, mit der alle gesprochen haben. Also es war ein ganz intensives, tolles Erlebnis.
Haben Sie festgesessen im Wattenmeer?
Ja, bei der Ansteuerung von Pellworm, da hatte man uns auch gewarnt, die Dagmar Horn ist ja nun eigentlich nicht fürs Wattenmeer gebaut, sondern für die hohe See im Grunde genommen. Und wir haben da kurzfristig aufgesessen, dann hat uns aber ein Fischer gleich runtergezogen, der Steffen, ganz nett, von Pellworm, danke an ihn. Und da war es auch kein Problem. Aber andere haben uns durchs Watt gelotst, wo wir uns sonst nie getraut hätten, hindurchzufahren, weil die Seekarten, auch wenn sie nagelneu waren, die eigentlich schon veraltet sind, wenn sie dann irgendwie publiziert werden. Und die sagen, das verändert sich so schnell mit den Prielen, ohne lokale Kenntnis könnt ihr hier nicht fahren, aber kein Problem. Wir fahren euch hier durch und lotsen euch da durch. Und das war einfach ganz toll.
Auf den Weltmeeren zu Hause, aber dann vor der Haustür stecken bleiben, ne? Aber das.
Ja, das war ja nicht dramatisch oder nee. So. Aber das ist eben halt das, ich bin da auch mit Respekt rangegangen. Ich wusste, dass das für ein so tiefgehendes Schiff ein schwieriges Revier ist und das war dann das.
Was haben die Menschen erzählt über die Klimaveränderung?
Ja, ganz sachlich erzählt. Also man baut ja entlang der Küste den sogenannten Klimadeich. Allein diese Begrifflichkeit, die gab es vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich noch gar nicht. Also dass man einen Deich entlang der Küste baut, der höher ist, der breiter ist, sodass man da auch nochmal draufsatteln kann. Also in die Ferne gebaut und geplant. Das ist das eine. Aber dann hat man so eine Insel wie Pelvorm, die ja keinen Strand hat, die sagt, also wir sind ganz eingedeicht. Der niedrigste Punkt von Pelvorm liegt unter dem Meeresspiegel. Und wenn man kann da nicht die Deiche beliebig höher bauen. Das geht einfach nicht. Und wenn der Meeresspiegel, wie prognostiziert, bis zum Ende dieses Jahrhunderts um 1 Meter steigt, und das sage nicht ich, sondern Wissenschaftler, dann besteht die Gefahr, dass die volllaufen wie eine Suppenschüssel, haben sie gesagt, bei Hochwasser, bei Sturm. Und das tangiert natürlich wirklich die Menschen, die dort leben. Das ist ihre Heimat. Und auf Hallig-Hooge beispielsweise, man nennt das so Aufwarfprogramme, also wo man so Mini-Deiche um die Warften herum baut, hinten offen, sodass das Wasser wieder ablaufen kann. Also man reagiert. Und Sände verändern sich eben auch, wenn die Sände überspült werden, dann ist nicht nur der Sand irgendwie verschwunden, sondern Küstenschutz, das ganze Ensemble, von dem ich sprach, die Halligen, die Sände, die Inseln, das ist alles ein ganz wesentlicher Bestandteil des Küstenschutzes für die schleswig-holsteinische Westküste. Mhm. Und wenn das irgendwie mal nicht mehr in dieser Form da ist oder bewohnbar ist, dann verschwindet auch Küstenschutz. Und was mich immer ja so betroffen macht, ist, man reagiert darauf, baut Deiche, versucht irgendetwas. Aber viel wichtiger ist, dass man an die Ursache dieses Problems herangeht. Und das ist eben halt Klimaschutz. Und deshalb werde ich auch nie müde, das immer wieder zu artikulieren und zu sagen, also wir müssen die Klimaerwärmung eingrenzen, so wie es im Pariser Klimaschutzabkommen auch formuliert worden ist. Weil, wie am Beispiel Pelvorm, man kann nicht die Deiche immer wieder beliebig höher bauen. Und das betrifft ja nicht nur die nordfriesische Küste, es betrifft die ostfriesische Küste, die ganzen Küstenlinien weltweit im Grunde genommen.
Da muss jeder in seinem Alltag das Handeln verändern, ne?
Ja, ich denke, jeder hat irgendwie so eine kleine Stellschraube und ich nehme mich da ja gar nicht aus. Ich sage ja auch immer, ich bin Teil des Problems. Also ich bin ja sehr viel unterwegs und ich produziere auch einen erheblichen CO2-Abdruck. Aber ich versuche in meinem privaten Bereich oder auch im Bereich, in dem ich aktiv bin, etwas zu verändern. Und ich will ja auch überhaupt nicht irgendwie jetzt die Moralkeule schwingen oder sowas. Das steht mir auch alles überhaupt nicht zu. Ich möchte nur, ja, wie man so schön sagt, Awareness schaffen, also Aufmerksamkeit für dieses Problem, Verständnis und dass das nicht irgendwie eine grüne Spinnerei ist, sondern die Fakten liegen auf den Tisch. Man weiß es seit Jahrzehnten, dass es so ist und ich finde das schon beunruhigend. Also vor Jahren hat man das wirklich nur in Grönland, Alaska, Sibirien oder sonst was im arktischen Raum erkennen können. Mittlerweile erkennt man das hier vor unserer Haustür. Also mit einiger Verzögerung kommen die Auswirkungen des Klimawandels auch bei uns an.
Sie haben diese Veränderungen im Laufe all Ihrer Expeditionen wahrscheinlich auch immer deutlicher sehen können, oder? Wir können ja mal auf die ganzen Expeditionen, die Sie gemacht haben, oder auf die letzten zu sprechen kommen. Also, oder vielleicht reden wir noch mal kurz vorher über das Schiff, mit dem Sie immer unterwegs sind. Sie haben es gerade schon kurz erwähnt, die Dagmar On, aber viele wissen halt nicht, was das Besondere an diesem Schiff ist. Es ist ein Haikutter, ne? Ein 90 Jahre alter Haikutter.
Ja, der wird dieses Jahr 90 Jahre alt, in Dänemark, in Esbjerg gebaut, also ein klassischer Nordseekutter. ganz aus Holz, aus Eichenholz gebaut und ja, über Deck 18 Meter lang, 5 Meter breit, also so ja, klassische Vertreter eines Fischereischiffes, das für die Nordsee konzipiert worden ist. Und ich habe das Schiff schon sehr lange, 1988 habe ich es gekauft, und da musste es aber aufwendig umgebaut werden, weil ich wollte immer rückblickend auf diese Besuche in Büsum, wo eben diese Kutterflotte lag, auch gerne so ein Schiff haben, und habe das entsprechend vorbereitet, weil man auf den Meeren dann selbstbestimmt unterwegs ist. Man ist autark, wie man so schön sagt. Also ich wollte auch keine moderne Yacht haben, sondern ich brauchte Stauraum, Arbeitsflächen, seegängiges Schiff. Ich wollte ja keine Regatta segeln. Robust, eisgängig, das sind die dänischen Kutter für Grönland auch konzipiert. Und all diese Eigenschaften, die hat die Dagmar On, und insofern war das genau die richtige Wahl für die Zwecke, die ich damit vorhatte.
Aber ein Schiff, was eigentlich für die Nordsee konzipiert ist, damit dann die Weltmeere zu bereisen, da mussten noch einige Umbaumaßnahmen vorgenommen werden, oder?
Ja, aber es gibt ja den schönen Spruch, ein gut gebauter Nordseekutter kann auf der ganzen Welt fahren. Und ich glaube, die Dagmar On ist der beste Beweis dafür, dass es geht. Also ich habe jetzt gerade mal so recherchiert, ich habe über 300.000 Seemeilen mit dem Schiff zurückgelegt. Das ist eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wie 6-mal um die Welt oder 7-mal um die Welt theoretisch. Also und wir haben sind in der Antarktis mehrfach um Kap Horn gesegelt. Also nicht die Schiffsgröße als solche ist immer ein Indiz für Seetüchtigkeit, sondern das Konstrukt als solches und natürlich auch, wie sorgfältig wird es gepflegt, gewartet, und Seemannschaft spielt natürlich auch eine große Rolle. Nein, also dieses Schiff kann wirklich weltweit fahren, und insofern machen wir uns da auch keine Sorgen.
Mhm. Nun stehen Ihre letzten Expeditionen seit 2015 unter dem Titel Ocean Change Expeditionen. Was für Forschungsprojekte haben Sie da unterwegs?
Na, entstanden ist das eigentlich aus der Wahrnehmung heraus. Ich bin ja unfreiwillig zum Zeitzeugen des Klimawandels geworden. Ich bin ja nicht früher als junger Mann angetreten, um über Klimawandel zu berichten oder auch über Umweltprobleme, sondern für mich war es das große Abenteuer. Ich wollte raus, ich liebte die Natur und liebe sie immer noch, und auch diesen gelebten Minimalismus auf Expedition, sich den Naturgesetzen unterzuordnen, mit der indigenen Bevölkerung zusammenzuleben. Und dadurch wird man zu einem sehr guten Beobachter. Und wenn man dann plötzlich feststellt, dass sich was verändert, dann lässt einen das nicht kalt. Also das ist etwas, was mich sehr berührt hat und wo ich gesagt habe, Mensch, ist das einfach nur so jetzt so eine spontane Wahrnehmung oder entwickelt sich da wirklich was? Und ich habe dann eben halt viel mit Wissenschaftlern gesprochen und auch entsprechende Publikationen gelesen. Und da war klar, dass also sich da was verändert. Und ich habe gesagt, du bist jetzt auch in der Pflicht des Zeitzeugen, einfach darüber zu berichten. Also du kannst nicht nur nach Hause kommen und schöne, spannende Geschichten erzählen und bunte Bilder zeigen, sondern du musst auch ein bisschen dem Ernst gerecht werden. Und so, und daraus entstand dann letztendlich, ich glaube 2014 war das erste Mal so dieses Projekt Ocean Change, angelegt an Climate Change, weil alles hängt mit allem zusammen. Also die Veränderung in den Ozean, das ist ja ein riesen CO2-Speicher, aber das hat natürlich Auswirkungen auf das Meerwasser. Es verändert seine Chemie, es wird saurer, wie man sagt, und das hat wieder Auswirkungen auf die Lebewesen im Meer und vieles andere. Und deshalb haben wir gesagt, wir sind mit dem Schiff unterwegs, wir sind in den Polarregionen, und diese Veränderung in den Ozean, die möchten wir aufzeigen. Auch, dass die Ozeane immer noch als eine riesige Müllkippe benutzt wird. Also das Problem Plastik, Mikroplastik, wo man selbst in den entlegensten Fjorden von Grönland Mikroplastik findet. All das wollten wir damit aufzeigen und gerade als sozusagen virtuell andere Menschen, die es interessiert, mitnehmen. Also deshalb ist eben gerade so diese mediale Präsenz für uns auch eine wichtige, weil ich selbst bin kein Wissenschaftler, aber wir arbeiten eben halt mit Wissenschaftlern, mit Instituten teilweise zusammen, die eben dort auch ihre Feldforschung beispielsweise betreiben. Auf der anderen Seite möchten wir das kommunizieren und möchten Menschen, ich glaube, das Problem des Klimawandels oder des Naturschutzes im weitesten Sinne wird nicht die Politik alleine richten, die vermutlich am allerwenigsten. Es es wird auch nicht die Industrie alleine richten, sondern es sind wir. Wir müssen es wollen und dazu müssen Bilder in den Köpfen von Menschen entstehen. Und man muss eine Seite im Menschen zum Klingen bringen, um sie wirklich auch anzusprechen. Und wenn das passiert, ich glaube, dann sind wir einen guten Schritt weiter. Und das ist im Kern die Aufgabe, wie wir sie uns gestellt haben von Ocean Change. Damit werden wir alleine, wir, das Team und ich, nicht das Problem lösen. Aber das ist eben das, was wir leisten können und das wollen wir auch gerne.
Sie sind nach der Rückkehr Ihrer letzten Expedition auch ausgezeichnet worden für den Kampf um nachhaltige und respektvolle Nutzung der Weltmeere. Und diese Auszeichnung hat Boris Herrmann Ihnen überreicht in der Hafen City. Haben Sie mit ihm Kontakt? Der ist ja auch sehr engagiert. Also nicht nur, dass er die Welt umsegelt hat gerade, sondern der ist ja auch in Sachen Klimaveränderung sehr engagiert.
Ja, wir kennen uns schon seit einiger Zeit natürlich und ich habe auch jetzt mitgefiebert und das verfolgt seine
Regatta. Ich auch.
Ja, wir segeln, wir machen im Grunde genommen ganz anders. Also er ist, wollen wir sagen, Formel 1 zur See und ich bin mit einem Schwerlastwagen unterwegs. Und, aber uns eint dieses Anliegen und das ist das Entscheidende. Also mal davon abgesehen, dass ich ihn sehr sympathisch finde, ist er jemand, der sich wirklich sehr intensiv eben halt gerade auch für diesen Meeresschutz und Klimaschutz einsetzt. Und auf seinem Segel stand ja auch A Race We Must Win. Und das bezog sich ja keinesfalls nur auf seine eigene Teilnahme.
Bei all den Expeditionen, die hinter Ihnen liegen, was war die extremste Situation? Wo sind Sie selbst an Ihre Grenzen gekommen?
Ach, mehrfach. Und ich bin eigentlich nicht so ein Jäger und Sammler in Sachen Extremsituationen oder gefahrvollen Momenten oder das war das schönste Erlebnis. Das ist immer schwer zu sagen, weil eine Expedition immer sehr komplex ist und es da natürlich auf jeder Unternehmung irgendwie gefahrvolle Momente gibt, die sich ja in Sekundenbruchteilen irgendwie abspielen können und dann vorbei sind oder man ist in einem schweren Sturm oder in Eispressung oder läuft, ich bin ja nicht nur mit dem Schiff unterwegs, sondern auch mit Hundeschlitten oder Skiern, da kommt man immer wieder in Situationen, die grenzwertig sind. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man sich selbst auch richtig einschätzen kann, was kann ich nicht nur physisch leisten, sondern auch mental leisten. Also und gibt mein Erfahrungsschatz das her, mich dieser Aufgabe zu widmen. Der Natur ist es gleichgültig, ob ich heil nach Hause komme oder nicht. Ich muss die Spielregeln kennen. Und das ist so eine Lehre, die ich sehr früh erkannt habe, weil ich bin natürlich auch nicht immer erfolgreich unterwegs gewesen und habe also auch mein persönliches kleines Waterloo hier oder da mal erlebt. Aber man lernt aus dem Scheitern oftmals sehr viel mehr, als wenn alles immer irgendwie am Schnürchen läuft.
Ja, stimmt. Nun steht ja die nächste Expedition an. Im Sommer geht's los. Wo geht's hin?
Ja, das Ocean Change Projekt setzen wir fort und dieses Mal ist es wirklich auch ein sehr ozeanisches Thema, nämlich der Golfstrom. Und der Golfstrom, den wir alle irgendwie kennen und dem wir hierzulande sehr viel verdanken, wenn man die Breitengrade mal anguckt, wie unser Breitengrad im Vergleich zu Kanada oder Sibirien. Dann hätten wir hier ein ganz anderes Klima, wenn es den Golfstrom nicht gäbe, dann wäre es hier nämlich sehr viel kälter und eisiger. Nun ist sicherlich nicht zu erwarten, dass der von heute auf morgen irgendwie zusammenbricht, irgendwelche Katastrophenszenarien nicht. Und es gibt dann diejenigen, die sagen, da passiert eh überhaupt nichts. Wie immer wird die Wahrheit irgendwie so ein bisschen dazwischen liegen. Ich weiß es ja auch nicht. Aber wir möchten jetzt gerne dieses Thema Golfstrom aufgreifen, übrigens auch eben in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, beispielsweise vom GEOMAR in Kiel, die sich ja gerade mit diesen Themen schwerpunktmäßig befassen. Und auf der anderen Seite möchten wir wieder die Menschen virtuell mitnehmen. Wir werden aber auch natürlich über Plastik, wir haben Trolls dabei, wo man Mikroplastik fischen kann. Wir werden die unterschiedlichsten, auch wissenschaftlichen Bojen aussetzen und verschiedenste Dinge machen. Also es ist schon ein pralles Programm, was wir machen und angelegt ist es insgesamt über 2 Jahre, also sozusagen auf der Autobahn des Golfstroms reisend nach Grönland und dann weiter nach Kanada.
Sind Sie denn jetzt 2 Jahre am Stück unterwegs oder machen Sie inzwischen Stopp?
Nein, wir machen sicher einen Zwischenstopp. Also es ist jetzt geplant, dass wir wahrscheinlich irgendwie so Mitte, Ende Juni in Fahrt kommen. Hängt natürlich auch alles ein bisschen von den Corona-Umständen ab. Aber es ist so geplant, dass wir dann Kanada im Herbst erreichen. Dort wird das Schiff in einem Hafen, aber ganz regulär, dann den Winter verbringen. Und dann geht es im nächsten Frühjahr weiter.
Wie detailliert wird dann so eine Expedition vorbereitet? Also Sie wissen jetzt die grobe Route. Was ist jetzt alles zu tun? Also wie groß ist die Crew, mit der Sie unterwegs sind?
Die Crew, also wir haben maximal 10 Personen an Bord, wobei nicht jeder die ganze Strecke mitfährt, weil das aus zeitlichen Gründen auch oftmals nicht geht. Also es wird also schon hier und da mal ein Crewwechsel geben oder Einzelne werden abgelöst von anderen Crewmitgliedern. Aber das muss natürlich alles vorbereitet werden. Dann sind wir jetzt natürlich dabei, das Schiff vorzubereiten. Also gerade für diesen Einsatz, den wir haben, wird da sehr viel Elektronik gerade verbaut und eingebaut, was wir brauchen für Kommunikationszwecke, aber auch für wissenschaftliche Untersuchungen, die dort durchgeführt werden. Die ganze Logistik, es ist wirklich ein großer Komplex. Das lässt sich immer so in 2, 3 Sätzen schwer umreißen. Man muss die ganze Finanzierung irgendwie auf die Beine stellen. Das kostet natürlich auch sehr viel Geld.
Wie finanzieren Sie das eigentlich? Das ist ja auch noch ein Aspekt. Also wird das durch Sponsoren finanziert, oder?
Unter anderem durch Sponsoren, aber teilweise erwirtschaften wir das eben auch durch Publikation und ich beziehe nicht 1 Euro öffentlicher Mittel oder sowas, das wollte ich auch nie. Also jeden Euro, den ich ausgebe, den muss ich auch irgendwie erwirtschaften. Und da suchen wir uns natürlich Partner, auch eben Sponsoren dazu, die aber dazu passen. Weil es ist nicht sinnvoll, wenn man Jugendarbeit macht und dann, ich sag mal, mit einer Schnapsbrennerei irgendwie im Segel losfährt, sondern es muss irgendwie alles zusammenpassen. Und das berücksichtigen wir dabei. Aber es gibt da ganz viele tolle Unternehmen, die eben sich auch diesem Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben fühlen und das nicht nur plakativ, sondern es auch eigentlich ganz bescheiden dann auch wirklich umsetzen, indem sie so ein Projekt mit unterstützen. Aber auch das muss natürlich alles koordiniert und besprochen und geplant werden.
Ja, ich kann mir schon denken, dass das sehr viel Arbeit ist. Nur trotzdem interessiert mich das, wie ein Projekt vorbereitet wird. Haben Sie denn eigentlich Forscher mit an Bord oder gibt es Forschungsaufgaben, die nebenbei unterwegs erledigt werden? Oder wie sieht dieser Forschungsaspekt aus?
Naja, die Dagmar ist ja nun nicht zu vergleichen mit einem großen Forschungsschiff. Also die Möglichkeiten haben wir einfach nicht. Und wir brauchen ja auch immer seemännisches Personal, dass das Schiff auch in jeder Situation irgendwie im Griff hat. Aber die Auswertung der Daten, die findet sowieso irgendwo anders im Institut statt. Das ist heute, werden eigentlich Daten gesammelt und einige Crewmitglieder, die eben auch wissenschaftlich geschult sind, die werden gebrieft, die werden entsprechend eingewiesen in das, was irgendwie ansteht. Dann läuft auch ganz viel über Messsensorik, wo die Daten automatisch über Satelliten dann nach Kiel ins Geomar überspielt werden. Also man darf es sich nicht mehr so vorstellen, dass man selbst nun irgendwie eine Wasserprobe nimmt und sagt, jetzt analysieren wir mal diese Wasserprobe, sondern das findet heute etwas technischer, moderner statt, indem da Messgeräte sind, die das für einen übernehmen. Und wir müssen im Grunde genommen die Messgeräte irgendwie bedienen können und warten können, aber um jetzt die Ergebnisse irgendwie auszuwerten, dafür sind wir nicht qualifiziert, das machen dann eben Wissenschaftler.
Ja, klar. Ja, so hat Boris Hellmann das ja auch gemacht. Der hatte ja auch die Messgeräte an Bord. Der hat ja andererseits auch gezeigt, was heutzutage an Kommunikation möglich ist, ne? Weil man eigentlich Tag und Nacht bei ihm da auf der Yacht sein konnte und miterleben konnte, durch was für Höhen und Tiefen er gerade geht. Planen Sie so etwas auch, dass Sie regelmäßig Instagram-Posts absetzen oder live gehen oder uns alle so mitnehmen auf Ihren Kutter?
Ja, das ist gerade für dieses Projekt so geplant, weil wir ja eben gerade auch eine breite Öffentlichkeit erreichen möchten. Also wir verfügen im Grunde genommen über die gleiche Kommunikationstechnik wie Boris Hellmann auch und werden also entsprechend auch diese verschiedenen Social-Media-Kanäle dann irgendwie mit wahrnehmen und bespielen und werden aber auch gerade versuchen, das ein bisschen interaktiv zu gestalten, dass interessierte Leute an Land jetzt sagen, fragen, Mensch, wie sieht's denn eigentlich da hinter dem Eisberg aus oder sowas, so dass man auch das Ganze interaktiv gestalten kann. Ich glaube, das macht es für Menschen, die das verfolgen, sehr spannend. Und das wollen wir auf dieser Reise auf jeden Fall umsetzen.
Super, klasse. Aber dann könnten wir ja auch von Zeit zu Zeit einfach mal, wo das Netz gut ist, einen kurzen Podcast aufnehmen. Dann sind wir die Nordsee-Podcast-Zuhörer auch immer mit dabei.
Ja, das kann man sicherlich machen. Also das ist wie bei Boris Herrmann damals auch. Es ist immer so ein bisschen zeitversetzt, weil so ein Livestream beispielsweise ist da immer, also rein tonmäßig geht das Problem los eigentlich. Bloß wenn man Videomaterial mit überspielt, dann ist das ein bisschen langsam und so. Aber technisch ist da schon eine ganze Menge möglich jetzt.
Ja, aber das könnte man ja auch einfach nur als Tonaufnahme machen dann.
Ja.
Und gefilmt wird wahrscheinlich auch und nachdem wird es auch wieder eine Dokumentation im ZDF oder sonst
was. Ja, das ZDF, Planet E, also die Wissenschaftsredaktion, die will da was machen, ja.
Klasse.
Wir machen natürlich immer auch so Videos, die wir dann aber eben auch auf YouTube und so weiter veröffentlichen.
Und wie ist es jetzt mit Ihnen? Freuen Sie sich? Kribbelt es? Wollen Sie endlich wieder los? Oder wie geht es einem vor so einer Expedition, wenn man weiß, jetzt kommt so eine große Nummer?
Ja, ich freue mich drauf, sonst würde ich es ja nicht machen, sonst könnte ich es auch gar nicht machen. Also es ist natürlich irgendwas, wofür man brennt, nach wie vor, obwohl ich das schon so lange mache. Aber es ist natürlich auch eine Phase, wo man sehr konzentriert und angespannt ist, weil es ist ein echter Fulltime-Job. Aber der macht es auch eben so spannend, weil man wechselt vom Schreibtisch hin in die Werkstatt oder in die Takelage vom Schiff, um dort irgendetwas zu machen. Man zieht irgendwelche Antennenkabel neu ein oder wartet Technik so und ist dann wieder in einer Zoom-Konferenz und muss irgendwie etwas ganz anderes regeln. Das ist unglaublich vielseitig. Also man ist wirklich Multitasking bei einer solchen Sache. Aber ich bin da ja auch Gott sei Dank nicht alleine, sondern hier sind auch Mitarbeiter und Freunde, die auch ganz viel ehrenamtlich machen und die da irgendwie mitwirken. Also es bringt schon unheimlich Spaß, aber es ist echt viel Arbeit.
Super, klasse. Und wenn Sie dann zurückkommen von so einer Expedition und wieder den Norden ansteuern, Nordseegefilde ansteuern, wie geht es Ihnen dann?
Ja, das ist coming home. Das ist, das ist wirklich nach Hause kommen. Also wer nie von zu Hause weggefahren ist, weiß auch nicht, wie schön das nach Hause kommen ist. Also das war für mich auch immer ein Antriebsmotor. Also wenn man die Elbe Richtung Nordsee segelt oder von Kiel oder Flensburg aus jetzt Richtung Norden segelt, dann schwingt da auch immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Schwermut, irgendwie so Nachdenklichkeit, eine freudige Erwartungshaltung auf das, was irgendwie vor einem liegt. Aber man weiß ja nicht genau, wie einfach oder schwer es werden wird. Also schon Respekt in allem, was dort ist. Und wenn man dann zurückkommt und weiß, nun liegen alle Schwierigkeiten hinter uns und Schiff und Besatzung, so war es bisher ja immer und so wird es hoffentlich auch immer bleiben, sind dann gesund und munter und in einem guten Zustand, dann fällt natürlich auch eine tonnenschwere Last von den Schultern. Aber ich glaube, man muss sich eben seine positiven Erlebnisse auch erarbeiten. Also ich glaube, ohne Einsatz wird das Leben auch schal. Und ich war ja immer jemand, der frei nach Anthony Quinn, den habe ich neulich mal gesehen, den wunderbaren alten Film Alexis Sorbas, wo er sagt, Leben bedeutet für mich den Gürtel enger schnallen und nach Schwierigkeiten Ausschau halten. Und damit habe ich es eigentlich auch immer geheilt.
Dankeschön, Arvid Fuchs, dass Sie uns heute mit an Bord genommen haben und von Ihren ganzen Expeditionen erzählt haben. Und wir sind bei der nächsten dann gerne mit dabei.
Ja, herzlich gern.
Herrlich, oder? Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Gespräche mit Arvid Fuchs und hoffe, dass das auch tatsächlich so klappt. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder falls ihr den Podcast bei Spotify runterladet, abonniert ihn, das ist auch gut. Und wer weiß, vielleicht denkt ihr ja inzwischen auch über einen eigenen Podcast nach, denn es ist eine wunderbare Möglichkeit, Menschen auf der ganzen Welt zusammenzubringen, die die gleiche Leidenschaft haben, die die gleichen Interessen haben. Wenn du ein Unternehmen hast, ist es auch eine wunderbare Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen für genau dein Spezialgebiet. Also ich erreiche mit meinem Nordsee-Podcast nach diesen 39 Folgen inzwischen Hörerinnen und Hörer in 102 Ländern. Also ein Podcast ist super, um Menschen mit einem bestimmten Interesse zusammenzuführen. Und Falls ein Unternehmen dahinter steckt und es einen Shop dazu gibt, ist es auch durchaus eine gute Möglichkeit, um Geld zu verdienen und die Kunden darüber an sich zu binden. Ich arbeite gerade an einem Konzept, deineigenerpodcast.de. Da geht's eben genau darum, dass ich euch auf diesem Weg von der Idee bis zur technischen Umsetzung, bis zur Veröffentlichung des ersten Podcasts begleite. www.deineigenerpodcast.de. Kommt bald raus, denkt schon mal darüber nach, ob ein eigener Podcast was für euch ist. Aber eigentlich ist es für jeden was, der ein Hobby hat, eine Leidenschaft hat, ein Unternehmen hat, der etwas zu erzählen hat. Und produzieren kann man einen Podcast selbst und zu Hause. Und es ist auch keine große Investition erforderlich. Ihr habt ein Smartphone, ihr habt ein Headset und damit geht's für den Anfang. Und wenn ihr dann wirklich Spaß daran habt und dabei bleibt, dann könnt ihr in ein Mikro investieren. Das gibt's ein gutes für 100 Euro. Und das ist es dann aber auch erstmal weitestgehend. Technisch ist das gut zu schaffen, wenn man einen USB-Stecker einstöpseln kann. Dann kann man auch einen Podcast produzieren und ich helfe euch ja dabei. Spricht eigentlich nichts gegen einen eigenen Podcast, oder? Also, stay tuned. Nächste Woche geht's hier weiter, dann nehme ich euch wieder mit ans Meer. Liebe Grüße.